Heute zu Gast im Adventure.de Podcast Nicolas Obtekamp und wir sprechen darüber, wie man Influencer-Marketing mit Paid kombinieren kann, was bei Influencer-Marketing funktioniert und was es zu beachten gilt. Viel Spaß mit dieser Folge.
Hast du dich schon mal gefragt, was innerhalb des Facebook- und Social-Media-Advertising-Kosmos wirklich funktioniert? Suchst du mehr als nur oberflächliche Basics für deine Werbeanzeigen? Dann bist du hier genau richtig. Im Adventure.de Podcast zeigen wir dir erprobte Hands-on-Tipps, die wirklich funktionieren und nachhaltige Strategien, mit denen du deine Kampagnen aufs nächste Level heben kannst. Los geht's!
Folge Nummer 21 des Adventure.de Podcasts. Heute tatsächlich leider nicht mit dem Sebastian, der ist krank. Da an der Stelle herzliche Grüße und gute Besserung. Aber dafür mit einem besonderen Gast, der ganz viel spannende Dinge erzählen kann, insbesondere zum Thema Influencer-Marketing und wie man Influencer-Marketing mit Performance-Ads, also mit Paid, kombiniert. Heute zu Gast hier im Podcast Nicolas Obtekamp, der bei der Nayoki-Gruppe ja die Schnittstelle zwischen Influencer und Paid herstellt. Grüß dich, Nico.
Ja, servus aus München erstmal. Vielen Dank, es freut mich echt, dabei sein zu dürfen. Und ich freue mich drauf.
Ich freue mich auch. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Erzähl doch mal ein bisschen, wie bist du in diesen wunderbaren, bunten, vielfältigen Ads-Influencer-Kosmos reingerutscht?
Das ist eigentlich eine ganz coole Geschichte, weil ich habe eigentlich angefangen, mit klassisch BWL zu studieren. Und zwar auf einer Uni, wo eigentlich 90% der Leute im Investmentbanking und Consulting enden. Aber dann hat mich Adfam rausgerettet und in die schöne Welt des Influencer-Marketings eingeführt. Und da bin ich dann hängen geblieben. Habe dann auch noch bei Nayoki, also kurz noch zu den Agenturen. Adfam ist eine Tochtergesellschaft von der Nayoki-Gruppe. Und Nayoki ist eigentlich fürs ganzheitliche Performance-Marketing zuständig. Und Adfam ist auf Influencer wirklich die Spezialisten dafür. Und daher habe ich so ein bisschen die Rolle dann einnehmen dürfen, dass man die einerseits die Influencer hat. Und da liegt es natürlich sehr nahe, das Ganze ganzheitlich zu verbinden. Und vor allem Social Ads liegt da natürlich sehr nah dran.
Tatsächlich, in der Folge Nummer 20 war das eine Sache, die ich da schon erwähnt habe und die ich jetzt an der Stelle auch nochmal irgendwie erwähnen will. Für mich ist die Kopplung aus Influencer-Marketing, also teilweise, also das Organische, das Organische, was du mit Influencern machst, also Organic und Paid, diese Kopplung ist für mich ein Riesentrend dieses Jahr und das ist eine Sache, die Facebook auch sehr stark weiterentwickelt hat, die Möglichkeiten. Aber bevor wir darüber sprechen, lass uns erstmal so ein bisschen über State of Influencer-Marketing sprechen, erstmal ganz allgemein. Was siehst du denn da so aktuell am Markt? Was funktioniert aktuell so mit Influencer-Marketing?
Also ich muss mich erstmal entschuldigen schon mal für mein Denglisch.
Aber das ist völlig normal hier, also das lässt sich nicht vermeiden.
Ja, das denglische Bullshit-Bingo, ja. Ja, genau, also man sieht echt viele Sachen, die richtig gemacht werden, auch viele, die falsch gemacht werden. Aber vor allem, was immer ganz spannend ist, wenn jetzt Kunden neu an ans Influencer-Marketing herantasten. Und da ist halt oft diese Gewohnheit, beziehungsweise man ist ja da gewohnt, mit klassischer Werbung, dass man wirklich alles auf den Pixel genau quasi definieren darf. Und das ist halt beim Influencer-Marketing zwar nicht so klar, man hat Freigabeprozesse und so weiter, aber da muss man halt ein bisschen mehr auf die Authentizität achten vom Influencer. Authentizität ist immer ein schönes Wort.
Verdammt schwieriges Wort, ich kenne
das
auch.
Das ist wahnsinnig. Und ja, da gibt es halt sehr viele Unterschiede, auch wenn wir es jetzt zum Pay-Teil anschauen. Weil einerseits zum Beispiel die KPIs limitierter sind. Wir haben ja die organischen Instagram-KPIs, klar wie Reichweite und Impressions. Aber im Paid-Bereich kannst du halt noch viel tiefer gehen. Und da sind halt oft die Kunden dann nur die Paid-KPIs gewöhnt. Und da muss man halt ein bisschen drauf achten.
Kannst du, also eine Sache, die ich tatsächlich jetzt schon des Öfteren gehört habe, was Influencer-Marketing so ganz allgemein anbelangt, wie gesagt, man kann selten jetzt irgendwie auf allgemeingültige Dinge da drauf schließen, aber eine Sache, die ich jetzt doch schon des Öfteren gehört habe, ist, dass vielleicht so ein bisschen die Performance nachgelassen hat von Influencer-Marketing im Sinne von, jetzt aus meiner Sicht gesprochen, hart auf Performance-Kennzahlen gemessen. habe ich jetzt schon das eine oder andere Mal mitbekommen, dass das im Vergleich zu noch vor einem Jahr oder vielleicht auch noch von vor 2 Jahren nicht mehr die Performance zeigt, vielleicht aufgrund dessen, weil da so ein, ich sag mal, ein Wear-Out-Effekt auch entsteht, weil einfach, wenn man sich das manchmal anschaut, ne, so ein Influencer hat quasi 2, 3 ja, gesponserte Stories oder Beiträge, dann wieder so ein bisschen sein Daily und dann wieder einen gesponserten Beitrag. Also einfach, ist es so, dass die Performance da vielleicht ein bisschen nachgelassen hat, aufgrund dessen, weil es einfach so viel geworden ist mittlerweile?
Also klar, Influencer-Marketing ist tot. Nee, Spaß. Ja, wir haben, die Performance ist eigentlich grundsätzlich nicht nachgelassen. Ich würde sogar sagen, dass es verbessert hat. Vor allem, weil man da auf die Kombination achten muss zwischen richtigen Stories und also Geschichten, die man mit der Kampagne erzählt. Klar, diese klassischen Produktplatzierungen, wo man einfach nur das Waschmittel in die Kamera hält, das geht nicht mehr wirklich. Man muss sich da schon anstrengen. Aber wenn man eine gute Geschichte schreibt, dann kann man die auch wirklich schön spielen und die Performance stimmt dann nach wie vor sehr gut. Und wo man auch drauf achten muss, ist, dass man die richtigen Influencer auswählt, was zum Beispiel oft der Fall sein kann bei Leuten, die dann sagen, die Performance hat nachgelassen, ist, dass die sich auf einem Influencer ein bisschen ausgeruht haben oder auf einem Cluster von Influencern und muss halt da immer wieder drauf nachschauen, wer performt gerade gut und wie sieht das Ganze gerade aus in der Szene. Und da ist auch wichtig, ein Team zu haben. Also wir bei AdFame haben da 12 bis 15 Leute, die ganze Zeit auf Instagram hängen. Und man muss halt wissen, was gerade passiert und wer gerade schwanger ist und wer gerade den neuen Freund hat. Und das ist halt schon wichtig, weil da auch die organischen Reichweiten von beeinflusst werden.
Okay, gibt's da irgendwie Tools oder nach welchen Kennzahlen und mit welchen Tools wählt ihr denn so Influencer aus? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr wirklich nur den ganzen Tag irgendwie auf irgendwelchen Hashtags unterwegs seid und die Hashtags durchguckt.
Also schöne Bildchen hat ja zum Glück fast 90% der Influencer, also das ist oft ein Kriterium. Aber was da auch wichtig ist, ist nicht nur die Followerzahlen anzuschauen, sondern wirklich die tatsächlichen Reichweiten. Da muss man ein bisschen aufpassen bei den Tools. Ich möchte jetzt nicht zu viel bashen, aber die tatsächlichen Reichweiten kann man nicht von außen einsehen. Es gibt sehr viele Tools, die sagen zwar, die haben die tatsächlichen Reichweiten, aber die kann man nicht von außen einsehen, außer der Influencer schickt dir einen Screenshot. Und da ist es halt wichtig, wenn man regelmäßig Kampagnen fährt, was man zum Glück den Vorteil hat bei einer Agentur, dass man da sehen kann, wie die Influencer gerade performen. Klar, wir lassen uns auch die Screenshots immer im Vorhinein zusenden, um auch da ein bisschen eine Kontrolle drüber zu haben, dass sie jetzt nicht gerade komplett mit einer Fake-Fanbase, weil das ist ja auch ein Riesenthema mit den gefälschten Fanbases und Fake-Followern. Und da haben wir auch extra intern für so eine, bei uns nennt sich das AdFame Social Credibility Scorecard, schönes Englisch, das ist eine Kriterien aus 10 Faktoren, die auch zum Beispiel Fake-Follower ausschließen können. Und man sieht es dann immer recht schnell, wenn die Leute Fake-Follower zum Beispiel haben.
Okay, und an was erkennt ihr das dann? An welchen Kennzahlen? Also ich will auf die Kennzahlen hinaus. Welche Kennzahlen schaut ihr euch da an?
Also einerseits klar die Follower-Entwicklung, aber dann auch die tatsächlichen Reichweiten selber vom Influencer direkt zugeschickt bekommen. Aber auch so Sachen wie die qualitative Kommentaranalyse, weil das auch ein richtig wichtiger Punkt, weil so oft gibt es Influencer, die zwar 100 Kommentare haben, dann sagt dir das Tool, toll, der hat 100 Kommentare. Wenn du dir alle anschaust, sind es jedes Mal nur ein Herzen oder was auch immer. Oder auch die Möglichkeit, dass, also Influencer haben auch, ich nenne es mal Tools, bei denen sie Kommentare kaufen können, aber das Schöne daran ist, da ist immer das Kommentar dann standardisiert. Also ist dann das Kleid von XY gefällt mir sehr gut. Und es ist immer so ein bestimmter Satzbau, der sich wiederholt und das kann man halt sehr schön die Kommentare dann aufdecken, die so gefälscht sind und gekauft sind. Und das ist halt, mussten wir extra für entwickeln, das wird nicht so oft angeboten.
Okay, das heißt, ihr nutzt ein eigenes Tool und kein frei am Markt verfügbares Tool für sowas?
Nee. Genau. Okay. Und das ist auch eine Mischung aus qualitativ und quantitativ dann am Ende des Tages.
Ja. Okay, alles klar. Rein aus Interesse, gibt's am Markt irgendwie Tools, die du empfehlen würdest für so Analysen?
Also was man für die Follower-Veränderung zum Beispiel ansehen kann, ist InfluencerDB. Das ist ein ganz gutes Tool, um die Follower zu analysieren. Weil da kann man dann ganz schön sehen, wenn an einem Tag, nehmen wir mal an, der Influencer hat 15.000 Follower und hat dann am Freitag auf einmal 3.000 Follower dazu gewonnen. entweder ist gegen einen Baum gefahren oder es sind ja irgendwo aus irgendeinem Kauftool neue Follower dazugekauft worden. Und das sieht man dann immer ganz schön.
Okay, alles klar. InfluencerDB packen wir auf jeden Fall auch in die Shownotes rein. Ich glaube, eine Sache, die man vielleicht auch bedenken muss, die viele auch nicht bedenken, ist so ein bisschen auch das Regionale, ne? Das heißt, wenn ich jetzt Kampagnen fahre, auch was die Reichweite des Influencers anbelangt, wo ist seine Zielgruppe überhaupt unterwegs? Also wie geht ihr da vor, wenn ihr die Influencer auswählt? Heißt, will sagen, ne, ich mag zwar einen deutschen Influencer haben, der aber eine extrem internationale Audience hat. Das bringt mir dann vielleicht als deutscher Werbetreibender wahrscheinlich nicht allzu viel.
Genau, also was zum Beispiel in Deutschland haben wir den Luxus, dass es ganz viele Influencer gibt. Das ist ein bisschen anders in der Schweiz oder in Österreich zum Beispiel, weil da ist halt die Auswahl ein bisschen beschränkter und die Anzahl der österreichischen User ist halt generell geringer, als zum Beispiel in Deutschland. Da muss man dann ein bisschen differenzieren im Dachbereich. Was wir dann zum Beispiel in Deutschland immer machen, dass wir eine Mindestprozentzahl an deutschen Fans nehmen. Das ist halt ganz wichtig, dass du dann auch schaust in den Länderausbildungen, dass jetzt nicht 30% aus Brasilien oder so kommen, weil du dann einfach komplett falsche Leute erreichst. Media-Agenturen sprechen ja zwar immer gerne von Streugewinnen, aber das ist halt da wichtig zu sehen. Und in Österreich und Schweiz muss man dann oft auf die absoluten Zahlen sehen, weil prozentmäßig ist es dann immer geringer als zum Beispiel bei den deutschen Influencern. Und daher muss man in die absoluten Zahlen sehen, weil der Markt auch einfach kleiner ist.
Okay. Ja. Okay, dann lass uns mal so über ganz konkrete, ja, vielleicht ein paar Beispiele sprechen, ganz konkrete Ansätze sprechen, die man bei seiner Kampagnengestaltung, wenn ich sage, hey, ich möchte irgendwie mit Influencer starten oder ich möchte mein Influencer-Marketing vielleicht optimieren. Was sind da so deine Tipps? Was siehst du, was da funktioniert? Wie muss ich rangehen? Was muss ich bedenken?
Also hinter allem steht eigentlich wirklich die Kreatividee. Ich hole da immer ganz gerne ein Zitat von Nita Struve von Lufthansa raus, denn wir machen mehr Werbung für Menschen und nicht für Maschinen. Und daher ist diese Kreatividee wirklich wahnsinnig wichtig, da sich die auch dann auf die anderen Kanäle ausbreiten lässt, um so ein ganzheitliches Bild zu machen. Und da ist es auch wichtig, dann diese Kreatividee wirklich auch in die Struktur zu bringen und das Ganze auf die Kampagne zu übertragen. Also zuerst muss man sich klar die Kreatividee überlegen und dann, was möchte ich eigentlich auch erreichen? Das geht dann oft Hand in Hand. Und dann beeinflusst das die Kampagnenstruktur, da auch hier die verschiedenen Kanäle wichtig sind, da zum Beispiel ein Bild-Text-Post zwar schön aussieht, aber sehr wenig Traffic bringt. Und wenn man jetzt ein Traffic-Ziel hat, eignen sich zum Beispiel Stories wahnsinnig gut, weil klar, der Link ist direkt da, man muss nicht über einen Schritt in die Bio und verliert da die Hälfte der User. Und daher ist dann zum Beispiel auch in der Story die Click-Through-Rate 10-mal so hoch wie in einem Post, wenn man auf einen Bio-Link verweist. Und daher muss man dann ein bisschen auch auf die Kampagnenstrukturen achten. Und wenn das einmal steht, muss man die passenden Influencer dazu gefunden werden. Klar, wenn jetzt ein super Influencer gerade voll in ist, dann kann man auch ein bisschen die Kreatividee darauf anpassen. Aber die Influencer-Auswahl ist super wichtig und auch ein Herzstück der Kampagne. Und da muss man dann auch ein bisschen beim Einkauf aufpassen, weil da wirklich da gibt es keine Standardpreise und deswegen muss man da wirklich aufpassen, weil die Ranges von Influencer-Preisen für den gleichen Influencer, für die gleichen Leistungen sind super hoch. Und da muss man echt auch aufpassen, auch als große Brand, wenn man da ankommt, dann hören die großen Namen wie Mercedes und schlagen astronome Summen auf. Und das ist halt ein sehr wichtiger Faktor, den man ein bisschen beachten muss.
Ist ganz interessant, dass liegt natürlich irgendwie auf der Hand, aber es ist ganz interessant, dass sich das auch sehr stark jetzt irgendwie mit Facebook deckt, dass der ausschlaggebende Faktor für die Performance am Ende natürlich das Creative und so ein bisschen die Story ist, die ich erzähle, gar nicht so sehr dann das Technische. Natürlich sollte das stimmen und das sollte irgendwie alles passen, aber da deckt sich das dann ja auch wieder. Eine Sache, die ich ganz spannend finde, da können wir vielleicht nochmal kurz ein bisschen konkreter noch drüber sprechen, ist so ganz konkrete strategischere Kooperationen mit Influencern, weil ich glaube, wie gesagt, das habe ich jetzt aus ganz vielen Gesprächen erfahren oder mitbekommen, dass Influencer hält ein Produkt in die Kamera, macht eine Story und ist dann wieder weg, hält dann wieder ein neues Produkt in die Kamera, ein anderes Produkt in die Kamera und so weiter. Das, glaube ich, funktioniert einfach nicht mehr so gut. Zumindest sehe ich das irgendwie aktuell in den Dingen bei den Projekten, bei den Kunden, die wir irgendwie entsprechend betreuen. Ich glaube aber, wenn du das eben strategisch angehst, was du auch schon gesagt hast, dass du den Influencer sehr eng verzahnst, vielleicht sogar mit in die Produktentwicklung verzahnst, dann kann das ganz spannend sein. Habt ihr da irgendwie auch Beispiele oder kannst du das auch unterstreichen?
Ja, zum Glück. ja, das ist, also einerseits muss man auch, ich fange mal mit der Limitierung von dem Ganzen an, weil man bindet sich halt sehr an den Influencer an. Wenn der Influencer jetzt in ein paar Wochen, je nachdem wie lange die Kampagne gehen soll, oder die Kooperation, wenn er jetzt in ein paar Wochen out ist, nennen wir es mal, dann haben wir da ein Problem von Reichweiten und Performance. Aber jetzt andererseits sieht man auch klar super erfolgreiche Beispiele, wie mit Lena Gerke, die ihre eigene Kollektion erwirft und so weiter. Wir haben da ein Beispiel, wo wir mehrere Influencer-Boxen gestaltet haben. Das ging dann in Richtung Family-Influencer, wo die ihre eigenen Kids-Boxen, nenne ich mal, mit Socken und weiß ich was alles, ein Möbelhaus entwickelt haben. Und da konnten die User dann ein bisschen mit abstimmen, welche Inhalte reinkommen, also man hat die Community mit einbunden, hat den Influencer mit eingebunden und ja, die Dinge haben sich verkauft wie verrückt und das war halt immer eine schöne Geschichte. Aber auch da, wie gesagt, das war mehr ein mittelfristiges Projekt, also nichts Langfristiges, weil man dann halt wirklich diese Flexibilität auch verliert, was das Schöne am Influencer-Marketing ist. Genau.
Ja, also das finde ich tatsächlich auch super spannend, dass du, also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger ganz wichtiger Ansatz, den viele an der Maßnahme irgendwie vergessen einfach und sagen, ich mache hier punktuell einfach irgendwie mal ein bisschen Influencer-Marketing, aber ich glaube, wenn du wirklich erfolgreich sein willst, dann verzahnst du das richtig eng quasi mit verschiedensten weiteren Dingen, die dann nachgelagert passieren. Und das kann natürlich ganz groß gehen, dass du sagst, irgendwie Produktentwicklung ist komplett mit dem Influencer, oder auch theoretisch ein bisschen kleiner gehen, dass du sagst, du baust Landingpages bei dir auf deiner Seite, da wird nochmal ein bisschen der Influencer aufgegriffen, der Inhalt aufgegriffen und so weiter, den Namen nochmal aufgegriffen. Das ist ja, was ich sehe, was aktuell deutlich besser funktioniert.
Das ist schön, dass in solchen Kooperationen kann man auch sehr schön die Geschichten immer erzählen, wie du gerade schon sagtest. Und das ist dann auch nochmal bei zum Beispiel bei Instagram sehr wichtig, weil Instagram an sich ist ja eine Plattform für schöne Bildwelten und jetzt nicht das Produkt in die Kamera halten. Und es bestraft dann auch der Algorithmus ein bisschen. Und da ist es auch wichtig, darauf zu achten, was die Rolle von Instagram ist und wie Instagram das selber sieht, also von der Plattformseite aus. Dass man da auch ein bisschen drauf achtet. Und dieses Storytelling wirkt halt ein bisschen dagegen, weil du mit dem Storytelling halt schöne Geschichten erzählen kannst und die auch ein bisschen performant aufladen. Und ja, das eignet sich halt dann mehr für Instagram als einfach nur, hey, schau dir das neue Waschmittel an.
Okay, lass uns mal, wir sind ja am Ende dann doch ein Advertising-Podcast. Lass uns doch mal zu den Möglichkeiten kommen, wie man jetzt Paid mit den Influencer-Maßnahmen, mit Influencer-Marketing koppeln kann. Da hat ja Facebook einiges auch entwickelt, einige Tools entwickelt oder ausgeweitet, sagen wir es mal so, insbesondere das Branded Content Tool, was jetzt ja seit irgendwie Mitte, Ende letzten Jahres die Möglichkeit bietet, dass man Branded Content Beiträge eines Influencers auch bewerben kann. So. Was hast du da so für Erfahrungen gemacht und was sind da so die Ansätze, die deiner Erfahrung nach gut funktionieren? Kopplung Paid und Influencer.
Also gibt es super viele spannende Möglichkeiten, vor allem auch mit dem Branded Content Tool. Was das zum Beispiel auch viel hilft, was viele nicht wissen, ist, dass man dann auch neue Insights erfährt über die Postings, beziehungsweise der Kunde direkt auch die Insights sehen kann bei sich im Tool. Und da kann man auch sehen, zum Beispiel, an welche Städte das ausgespielt wurde, beziehungsweise wo die Fans herkamen, und solche schöne Sachen, die man vorher nicht wirklich hatte.
Vielleicht ganz kurz, wo finde ich das genau? Ja,
das müsste im, gibt es, glaube ich, Branded Content, mal schauen. Gibt es aber auf Facebook.
Also auf dem Facebook-Profil.
Auf Facebook.
Genau, ja, okay. Facebook, ja.
Genau, und was wir da für Erfahrungen gemacht haben, vor allem am Anfang, war es manchmal ein bisschen komisch, weil als es noch nicht überall ausgespielt wurde, das Branded Content Tool, da gab es dann ein paar Situationen, wo ein Influencer das mit Branded Content markiert hat und dann die Posts wirklich, wirklich schlecht performt haben. Dass dann die Ausspielung irgendwie ausgehindert wurde. Also dass die normalerweise in einem Post jetzt nochmal 100.000 Leute erreicht haben und dann mit dem Brand-Content-Tag es auf einmal auf 10.000 runtergegangen ist. Aber das hat sich mittlerweile gelöst, zum Glück. Mhm. Aber wir haben da echt schöne Erfahrungen gemacht, vor allem was Engagement-Kampagnen anbelangt. Dass da, wenn man die Mittelfunnel zum Beispiel verwendet, die gebrandeten Posts, also aus Kundenseite aus, dass da die Kosten pro Engagement wirklich gesunken sind, weil die Inhalte einfach besser gepasst haben und in der Zielgruppe besser angekommen sind und im Vergleich zu den klassischen Ads.
Vielleicht mal nochmal ganz kurz, um alle nochmal abzuholen. Also sofern der Influencer eben dann dich markiert als Branded Content und ganz wichtig, in der Markierung für Branded Content auch noch gestattet, dass du diesen Beitrag hervorheben kannst, also entweder im Beitrag oder der Story, das ist nochmal so ein kleiner Checkbox zusätzlich, Disclaimer, das wird oft vergessen, das freizugeben, dann kann man ja im Werbeanzeigenmanager bei bestehenden Beiträgen, also nicht eine neue Ad erstellen, sondern bestehenden Beitrag auswählen und da findet man dann eben den Beitrag des Influencers, das wollte ich nochmal ganz kurz hier, um den Rahmen zu stecken, einmal aufzeigen. Und also wie du sagst, das Spannende daran finde ich ja, dass du dann quasi, also du hast zwei ganz oder drei ganz große Vorteile. Vorteil 1, du bekommst natürlich den Trust des Influencers über den Beitrag in deine Ad-Strategie mit rein. Du hast weniger Kreationsaufwand am Ende, weil der Influencer ja das für dich erstellt. Und ich finde das Spannendste, du kannst dann diesen Beitrag an alle deine Audiences, die dir zur Verfügung stehen, halt auch bewerben. Und da eine Frage dazu, wenn ich jetzt über eine Facebook-Ad-Funnel-Struktur spreche, wir haben jetzt quasi Tofu, Mofu, Bofu, Top-Funnel, Middle-Funnel, Bottom-Funnel. An welcher Stelle funktioniert das deiner Erfahrung nach am besten? Also ist es was, mit dem ich dann sagen kann, okay, grundsätzlich kann man ja Influencer-Marketing schon auch als Top-Funnel-Maßnahme sehen. Ist es dann deswegen auch in der Ad-Strategie im Top-Funnel am besten zu platzieren? Oder so wie du gerade gesagt hast, eher im Middle-Funnel für Engagement, für Remarketing? Was ist da so der beste Ansatz?
Also, du sprichst ja immer ganz gerne von dem, ROAS-Knopf
bei Stecken. Ja, genau. Den verraten wir vielleicht heute am Ende der Folge. Vielleicht aber auch nicht.
Ich glaube, es geht schon in die Richtung mit Influencer-Inhalten. Was man aber auch beachten muss, dass wenn der Influencer jetzt den Beitrag bei sich auf Instagram postet, ist ja auch der Text darauf abgestimmt. Und wenn man jetzt den Beitrag mit dem Content-Tool verlängert, bleibt der Text, ja. Und daher muss man dann im Text darauf achten, beziehungsweise im originalen Posting nennen wir es mal, darauf achten, wie man das positioniert im Funnel. Daher ist es, je nachdem, wie man den Text verändert, klar, trotzdem wahrscheinlich besser geeignet im Top- und Middle-Funnel, weil man wird jetzt nicht in den Text reinschreiben, hey, jetzt gibt es 20% Rabatt auf Sonnenbrillen, was zum Beispiel im Bottom-Funnel ganz schön wäre. Und daher muss man, ja, das ist ein bisschen eine Limitierung vom Branded Content Tool in dem Sinne. Aber es da eine schöne Lösung natürlich für ist, wäre die Buyouts generell für die Inhalte, dass man dann die Bilder benutzen darf. Klar ist der Absender dann anders. Aber ja, es wäre dann halt zum Beispiel für den Bottom Funnel ganz schön, wenn man die Influencer-Inhalte benutzt, aber dann nochmal den Text anpasst, um da die Conversion Rate vor allem und Click-Through Rate zu steigern. Das auch eine schöne Wirkung ist, ja.
Ja, tatsächlich, also diese Limitierung, dass du, wenn du den bestehenden Branded Content Beitrag nutzt, dann natürlich nicht den Text bearbeiten kannst, das führt tatsächlich öfters mal zu Herausforderungen, weil der Influencer beispielsweise irgendwie auch einen Gutscheincode vielleicht verwendet hat in seinem Text. Dann ist natürlich die Frage, möchte ich den jetzt irgendwie bewerben noch über meine Kampagnen? Ich glaube, da sind wir so ein bisschen bei dem, was wir vorhin besprochen haben. Man muss das schon strategisch angehen und sich strategisch darüber Gedanken machen, wie nutze ich Influencer-Marketing dann auch paid wieder? Wie kann ich das sauber verzahnen am Ende? Und was muss ich dann vorne raus bedenken, um das Ende am Ende dann auch über die Ads halt auch aussteuern zu können? Vielleicht eine Sache noch, von der ich weiß, dass viele das auch nutzen, ist, gibt verschiedene Begriffe dafür. Man kann es auch hier wieder, ne, einer meiner Lieblingsbegriffe ist immer Dark Posts und in dem Fall nennen die das immer Dark Social, dass man sich ich als Werbetreibender mir die Zugriffsrechte auf die Facebook-Seite, die dann auch verkoppelt ist mit dem Instagram-Profil des Influencers, geben lasse in meinen Business Manager. Was dann dazu führt, dass ich im Namen des Influencers eine Werbeanzeige erstellen kann in meinem Werbekonto und dann natürlich komplett frei bin, was das Textliche, was das Creative theoretisch auch anbelangt. Plus, das hat dann noch einen weiteren Vorteil, nämlich dann, wenn ich da reingekoppelt werde, also wenn mir der Influencer dann Zugriffsrechte auf die Page gibt, dann kann ich auch noch Zielgruppen erstellen. Das heißt, ich kann eine Engagement-Audience erstellen von den Leuten, die mit dem Content des Influencers auf Instagram zum Beispiel interagiert haben. Sehr spannend. Hast du dazu auch irgendwie Erfahrungswerte? Ist das eine Sache, die genutzt wird? Und was gibt's da so zu beachten?
Ich finde es in der Theorie hört sich natürlich super schön an, aber in der Praxis geben die Influencer wirklich sehr ungern den ganzen Zugriff auf alles, und weil dieses Unbewusste halt noch da ist. Wir haben generell schon Probleme, wenn Influencer, wenn wir wollen, das Influencer-Page schalten, weil die das Ganze nicht wirklich trauen und so weiter. Und das ist, wir arbeiten am Ende des Tages immer noch mit Menschen auf der Seite. Und daher ist es in der Praxis dann wirklich recht schwer, eigentlich umzusetzen, vor allem bei den größeren Influencern. Und die kleineren Influencer wissen leider auch oft nicht, was ein Werbeanzeigenmanager ist auf der Richtung. Aber klar, in der Theorie ist es eine super Sache. Aber daher haben wir noch keine wirklichen Erfahrungsberichte, weil einfach die Influencer wenig Lust haben, bei sowas mitzumachen. Leider.
Okay. Birgt aber halt auf der anderen Seite tatsächlich schon echt spannende Möglichkeiten, aus Paid-Sicht jetzt gesprochen. Kann man ja vielleicht mal drüber nachdenken, ob man wenn man eine strategische Kooperation, glaube ich, mit dem Influencer eingeht, dann könnte man ja das vielleicht irgendwie mit reinnehmen und rein diskutieren, weil das natürlich halt wahnsinnig spannende Optionen einfach bietet. Und dann nochmal eine komplett neue Varianz und komplett neue Möglichkeiten für die Ad-Strategie am Ende.
Was aber auch eine schöne Zwischenmöglichkeit wäre, dass man quasi den Influencer-Traffic von der Seite abfängt und die dann retargetet mit dem normalen eigenen Werbekonto. Und das ist wirklich auch in Performance-Sicht recht gut. Also wir haben da zum Beispiel bei App-Download-Kampagnen nicht mal so Handyspiele oder so, sondern schon fast schon B2B-Richtung mit einer sehr gehobenen Zielgruppe. Und selbst da konnten wir den Cost per Download irgendwie um 30% senken, nur mit Influencer Custom Audiences und Lookalike Audiences, und das war halt echt eine schöne Geschichte dann.
Mhm. Genau, also das war ein Gedanke, den ich gerade auch noch teilen wollte. Mhm. Theoretisch Option, du, wenn du den Influencern die Links gibst zu deiner Seite, könntest du damit oder wirst du damit wahrscheinlich mit UTM-Parametern arbeiten, und von diesen UTM-Parametern könntest du ja dann eine Website Custom Audience erstellen und theoretisch davon eine Lookalike Audience und das testen. Und so fischt man sich in Anführungsstrichen ja die Audience des Influencers dann auch, ohne direkten Zugriff auf das Profil zu haben. Natürlich auch eine Option, die man auf jeden Fall nutzen kann. Okay, lass uns vielleicht nochmal zum Abschluss so ein bisschen über das Thema, also so ein bisschen das Thema nochmal runter im Sinne eines Funnels auch irgendwie betrachten. In welchen Funnelstufen glaubst du, macht Influencer-Marketing grundsätzlich Sinn? Und wie kann ich es dann da entsprechend reinplanen? Was muss ich da entsprechend beachten?
Also das Schöne ist, Influencer-Marketing ist halt wirklich sehr agil und flexibel. Und da glaube ich, dass man das wirklich an jeder Funnel-Stufe einsetzen kann. Also von Top bis Bottom und Loyalty hinaus kann man das einsetzen. Man muss halt nur wissen, wie. Aber es kann sich wirklich an allen Stellen effektiv eingesetzt werden. Also im Top-Funnel, klar, können wir zum Beispiel die Influencer-Zielgruppen da abfischen und da die Influencer-Reichweiten nutzen und per Lookalike-Audiences verlängern, um da neue User in den Funnel zu bringen. Und dann, wie vorher schon erwähnt, im Middle-Funnel-Teil können wir die Influencer-Beiträge dann zum Beispiel im Branded-Content-Tool an die eigenen Zielgruppen verlängern. Und auch da zum Beispiel, was ganz gut funktioniert, sind die Lookalike der bisherigen Social-Engager bei deiner eigenen Seite. Oder was auch da zum Beispiel mit Video-Custom-Audiences arbeiten, dass man da die Influencer-Inhalte dann nochmal selber teilt und spielt. Klar, im Bottom-Funnel kann man ich nenne es mal, eher unverlängerten Stories von Influencern nutzen, um da auf eine Aktion hinzuweisen. Klar, mit Rabattcodes geht es dann immer super ab, muss aber nicht mit Rabatt sein. Aber da ist dann die Story wirklich sehr performant. Und die kann man dann auch nochmal mit Paid verlängern, was das Schöne ist. Was auch noch eine ganz spannende Möglichkeit im Bottom-Funnel ist, dass man Influencer-Inhalte hinter eine, ich möchte es nicht Paywall legt, aber jetzt zum Beispiel beim Foods-Bereich wäre es ganz spannend, wenn man Influencer-Rezepte nur für angemeldete User freigibt. Also dass diese User sich erst anmelden müssen, um ja, die Influencer-Rezepte zu sehen. Und das bietet halt dem User ein Incentive, um sich zu registrieren. Und das ist ja halt zum Beispiel auch eine spannende kreative Lösung. Man muss halt nur wissen, wie man es dann am Ende einsetzt. Und genau, wenn die Leute dann gekauft haben, gibt es immer die schöne Möglichkeit, dass vor allem Social Ads sehr wichtiger Teil für die Custom Audience, für die bisherigen Käufer, dass man da diesen Feel-Good-Factor hervorhebt und dieses, die Love-Brand, das ist ja immer ein schönes Thema, diesen Gedanken überbringt, da, wenn man jetzt, nehmen wir mal an, wir haben eine neue Kollektion und im Fashion-Bereich und da ist ein neues Kleid und zu dem Kleid passt besonders eine graue Mütze, dass man dann den Influencer in dem Outfit-Kombi nochmal zeigt und so nach dem Motto, hey, danke, dass du gekauft hast. Und hier, schau mal, das passt auch sehr gut damit. Und dann überbringt man so ein bisschen so ein Lifestyle-Gefühl und macht die Käufer nochmal happy. Und das ist halt das Wichtige, dass sich der Käufer trotzdem noch gut fühlt und auch bei der Marke bleibt.
Und vielleicht ein zweites Mal kauft. Das hilft dann natürlich auch entsprechend für den Lifetime-Value des Kunden. Also tatsächlich spannend, ja. Ich finde es spannend, wie man das in die im Prinzip in jede Funnelstufe mit reindenken kann dann am Ende sehr eng auch mit Paid verzahnen kann. Wie gesagt, ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Trend für dieses Jahr. Vielleicht noch eine letzte Frage, eine letzte tatsächlich eher operative Frage, was jetzt insbesondere das Bewerben eines bestehenden Branded Content Beitrags anbelangt. Technisch möglich ist es ja, dass du, nehmen wir jetzt mal einen Feed-Beitrag auf Instagram, technisch möglich ist es ja, dass du diesen auf allen Placements bewirbst. Sieht dann natürlich nicht immer so toll aus. So. Würdest du empfehlen, dass du die Beiträge, die Branded-Content-Beiträge dann entsprechend nur auf den dafür vorgesehenen daher kommenden Placements bewirbst, auf denen sie erstellt wurden? Oder würdest du da tatsächlich auch sagen, hey, teste doch mal alle Platzierungsmöglichkeiten, die in dem Fall zur Verfügung stehen?
Es kommt leider wie immer drauf an. Also man müsste mal die Tests fahren. Und ja, du hast halt die zwei Seiten, die zwei Ansichten. Klar, einerseits Facebook soll ja angeblich eh wissen, wo es am besten läuft. Andererseits hast du den schlauen Menschen, der versucht, sich gegen die Facebook-Algorithmus zu stellen und das besser zu machen. Manchmal funktioniert es besser, manchmal nicht. Aber daher bin ich halt echt ein Fan von den Buyouts an sich, wo man die Inhalte sich sichert, wo man dann halt auch ja mehr Flexibilität hat in dem Ganzen und auch die Placements dann anpassen kann.
Alles klar, wie immer kommen wir am Ende zum Ergebnis, dass wir sagen, ey, man muss es testen, it's all about testing. Auch an der Stelle, auch mit Influencer-Marketing geht es, glaube ich, darum, viel zu testen, viel zu experimentieren. Sehr spannend. Vielen, vielen Dank für die ganzen spannenden Insights. Wie gesagt, ich fand es sehr spannend, dass wir nochmal aufgezeigt haben oder dass du nochmal aufgezeigt hast, dass im Prinzip Influencer-Marketing auch an jeder Funnel-Stufe funktionieren kann, spannend sein kann und dass die Verknüpfung mit Paid tatsächlich sehr, sehr gut möglich ist, dass da Facebook sehr viel getan hat und natürlich Facebook sich auch nicht so ganz so viel von dem Influencer-Marketing-Kuchen wegnehmen lassen will in Zukunft und davon natürlich auch ein bisschen was abbekommen will. Deswegen sicherlich auch in Zukunft noch mehr aus dem Hause Facebook, was das Thema Influencer-Marketing, vielleicht auch Verwaltung von Influencern entsprechend anbelangt. Da gibt es ja schon verschiedenste Tools, die sich dahin entwickeln. Stand heute aber, wie gesagt, glaube ich, ist Branded Content schon extrem, extrem spannend und eine Sache, die man auf jeden Fall mit reindenken sollte. Von dem her vielen, vielen Dank für die ganzen Insights. Nico, wir werden alles zu dir, zu deinen Profilen in die Shownotes reinpacken. Wer dann mehr erfahren möchte, wer mehr Insights noch rausholen möchte aus dem lieben Nico, der darf das dann gerne tun.
Immer gerne.
Wir sagen vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir schicken an der Stelle nochmal herzliche, gute Besserungsgrüße an Sebastian. Alles zu dieser Folge unter adsventure.de/podcast-2121. Richtig, Folge 21. Das war's. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Danke, Nico.
Danke.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlasse uns eine Bewertung bei iTunes. Mehr Tipps rund um Werbeanzeigen auf Facebook, Instagram und Co. findest du auf adsventure.de. Bis zur nächsten Folge.